Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über NGL, über telonym.me/fluesterfragen oder auch bei Instagram. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe Jule.
Hallo, hallo.
Ja, wobei gegenüber so ein bisschen gelogen ist. Es ist bei mir eher so auf 11 Uhr auf einem Bildschirm am Tablet.
Ja, bei mir ist 5 vor 12, bist du vor mir.
Siehste. Ja, ich schieb dich auch mal auf 5 vor 12, merke ich gerade, ist irgendwie angenehmer, weil eigentlich will ich ja dich sehen und brauche ja die Tonaufnahme gar nicht so genau in der Mitte haben. Ach ja, viel schöner.
Da sind wir wieder.
Siehste. Ja, wir mal wieder länger nicht da gewesen. Leben kommt ja immer dazwischen.
Aber jetzt sind wir wieder da. Genau, und ja. Deswegen auch hier schon mal direkt am Anfang die dringende Empfehlung, einfach hier die Glocke zu drücken und zu folgen, damit ihr einfach direkt informiert seid, wenn eine neue Folge kommt und euch freuen könnt.
Stimmt, das ist gar nicht so blöd von dir.
Weil wir können vieles, aber Regelmäßigkeit ist aktuell nicht unsere Stärke.
Nee, genau. Aber wir sind sehr dankbar, wir haben einige Fragen von euch bekommen.
Genau.
Wir haben ja letzte Folge schon eine abgearbeitet und da ging es um das Thema Wahrheit. Und heute haben wir auch wieder eine Frage von euch bekommen und wir haben noch einige in der Tasche sozusagen für die nächsten Folgen. Es geht also munter weiter.
Ja, freuen uns natürlich auch über eure Fragen und steigen jetzt aber mit unserer üblichen Einstiegsfrage ein. Die lautet heute so. Was hast du letztes Wochenende gemacht?
Letztes Wochenende? Warte mal, das war ja Kirchentag.
Genau.
Ich war am Wochenende nicht am Kirchentag. Ich war nur Mittwoch und Donnerstag da. Und am Wochenende, ich muss mal eben ganz scharf überlegen. Ach so, wir haben letztes Wochenende zweimal gegrillt.
Toll.
Das war richtig gut. Ja, ich finde, man kann nicht oft genug grillen. Wir waren viel im Garten und haben so Familienzeug gemacht.
Wie schön. Und du? Ich war Samstag auf dem Kirchentag und fand das auch ganz, ganz schön da. Ich hatte ja das Glück, in Anführungsstrichen, dass es am Samstag nicht mehr so warm war. Deswegen konnte man da sich gut die Zeit vertreiben, sich durch die Veranstaltungen treiben lassen. Und für den Sonntag habe ich mich dann entschieden, am Kirchentag von zu Hause aus teilzunehmen und habe den Schlussgottesdienst im Fernsehen geguckt.
Sehr schön.
Das habe ich am Wochenende gemacht.
Ja, also es war Kirchentag, mal eben für die, die jetzt nicht so drin sind. Kirchentag heißt nicht, dass es ein Tag ist.
Ja, das ist sowieso eine Falle. Also diese Bezeichnung ist ja eigentlich falsch.
Ja, Scam. die Kirchentage waren von Mittwoch bis Sonntag dieses Jahr in Hannover.
Bei uns ums Eck.
Genau. Und im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, wo wir irgendwie ja auch im Programm auch mit involviert waren, haben wir das dieses Jahr mal so, also Jule ein bisschen, ne, durch den Abend der Begegnung, also durch den ersten Abend, aber so ansonsten ein bisschen an uns vorbeiziehen lassen, würde ich sagen, ne?
Ja.
Obwohl er bei uns vor der Tür war. Aber gut, ich bin in Elternzeit, von daher keine andere Kapazität gehabt.
Ja, und ich habe beruflich auch wenig Kapazität dafür gehabt und wir sind ja unter uns, ne? Ich fremde mit dem Kirchentag an sich auch ein bisschen. Ich glaube, ich würde das nicht schaffen, da 5 Tage am Stück mit den Menschen und dem Vibe da so durchzuziehen.
Ja, ja, ich finde das auch sehr saugend.
Ja, genau.
Ja.
Kostet viel Kraft. Hier haben wir einen Ort für uns geschaffen, der uns Kraft gibt und keine Kraft kostet.
Yay!
Und freuen uns, dass wir jetzt wieder in die Folge mit euren Fragen reinstarten können. Elske, bist du bereit?
Ich bin immer bereit.
Eine Frage von euch.
Allzeit bereit.
Sehr gut.
Ach nee, das ist Feuerwehr.
Ja. Brände löschen machen wir noch nicht. Aber euren Wissensdurst, den wollen wir jetzt löschen. Wow, was für eine Überleitung. Elske, die Frage, die uns erreicht hat für diese Folge, lautet so. Gibt es Trans- oder Intermenschen in der Bibel?
Antwort, ja. Das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen. Nein, Quatsch.
Ja, aber
also die kurze Antwort ist ja.
Genau, und die Frage ist, wollen wir einmal kurz Trans und Inter erklären und sagen, also welche Ausgangslage, ja. So wo wir eigentlich sind.
Ja, das finde ich eine gute Idee.
So, wenn wir von Transpersonen, Transgeschlechtlichkeit reden, dann geht es darum, dass eine Transperson, dass eben bei der Person das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht mit dem tatsächlich empfundenen Geschlecht übereinstimmt. Und deswegen können Transmenschen beispielsweise Männer, Frauen, nicht-binär oder sich halt noch anders identifizieren.
Ja.
Und intergeschlechtliche Menschen.
Und das heißt dann, genau, sie identifizieren sich nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht.
Genau.
Und ändern das sozusagen oder haben Bestrebungen, das zugewiesene Geschlecht zu ändern.
Ja.
Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, so würde ich es sehen. Das heißt, hat noch lange nichts mit körperlichen Veränderungen zu tun. Also das eine hängt nicht unbedingt an dem anderen.
Ja. Ja, und intergeschlechtliche Menschen werden mit körperlichen Merkmalen geboren, die nicht eindeutig oder der medizinischen Normen nicht eindeutig männlich oder weiblich entsprechen. Da geht es um Hormone, Chromosomen, Genitalien. Und da ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass es da um körperliche Variation geht und nicht um Geschlechtsidentität.
Genau, und da finde ich auch ganz spannend, dass es ja so weit geht, dass man durchaus, dass es bestimmte Formen von Intergeschlechtlichkeit gibt, die man, ohne dass irgendwie ein Test durchgeführt wird, anlassbezogen, überhaupt gar nicht mitkriegt und sein Leben lang intergeschlechtlich ist, ohne das wahrzunehmen, weil beispielsweise die äußeren Geschlechtsmerkmale eindeutig sind. Und wenn es keinen Anlass gibt, das zu überprüfen, dann kriegen Menschen das vielleicht gar nicht mit, dass sie intergeschlechtlich sind.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also, weil du kannst zum Beispiel weiblich, also äußerlich weibliche Geschlechtsmerkmale, also weiblich zugewiesene Geschlechtsmerkmale, Vulva haben, Vagina, Labien und so weiter, aber kannst trotzdem ein XY-Chromosomensatz haben.
Genau.
Den sieht man aber ja nicht.
XY, ne? Das Y ist männlich.
Ist männlich.
Genau. Genau. Macht jetzt immer hier Gänsefüßchen mit den Händen.
Ach so, ja, schlaue Gänsefüßchen. Das ist total pfiffig im Podcast. Ich bin intelligent.
Ja.
So. Nein, und das ist das Spannende auch nochmal bei Intergeschlechtlichkeit. Und ich würde gerne noch zum Thema Trans nochmal zurückzukommen.
Ah ja.
Trans ist sozusagen, wenn man das als Pole bezeichnen würde, vielleicht der Gegensatz zu cis.
Ja.
Also Trans heißt ja verändernd auf der anderen Seite, ne, also sozusagen es beschreibt einen Weg, der da ist, und cis ist das Diesseitige, das Jetzt, das ist so, und da werden Menschen beschrieben, bei denen es halt so ist, wie bei mir beispielsweise, wo bei meiner Geburt von einer Hebamme festgestellt wurde, in unserer Welt weibliche Geschlechtsmerkmale, das ist ein Mädchen. Dann bin ich als Cis-Person sozusagen geboren.
Ja.
Und also ich bin als Cis-Person geboren und fühle es auch so. Meine Identität entspricht dem auch.
Ja.
Ne? Und bei der Intergeschlechtlichkeit, da gibt es halt unfassbar viele Variationen. Also das, was man vielleicht mal so hört, sind Menschen, die mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren werden.
Ja, oder wo das bei der Geburt nicht eindeutig ist, ist das jetzt eine große Klitoris oder ein kleiner Penis, weil genau. Der Ursprung im Ausbilden ist gleich.
Also genau, der Ursprung ist erstmal sozusagen das Weibliche.
Ja.
Sozusagen, wenn ein Mensch entsteht, dann chromosomenmäßig gibt's erstmal alles XX und irgendwann fällt bei dem zweiten X dieses kleine Schwänzchen ab und aus dem kleinen Schwänzchen kommt ein anderes kleines Schwänzchen.
Ich wollte gerade sagen.
Mal so als Karikatur.
Sag es bitte, ja. Aus dem kleinen Schwänzchen wird ein anderer Schwanz. Wie schön.
Genau.
Ob diese Folge jetzt als explicit deklariert wird?
I don't know.
Vielleicht.
So, und die Frage zielt jedenfalls darauf hin, ob es Menschen, die trans oder inter sind, auch in der Bibel gibt. Und ich würde vielleicht, wir hatten das schon mal zu einer anderen Folge, zum anderen Thema, oder ähnliches Thema natürlich, einmal kurz anfangen in so einem Allgemeinen. Und dann, denke ich, gibt es so ein paar Geschichten, die wir explizit nochmal nennen können.
Ja.
Und zwar im Allgemeinen ist erstmal so, dass es die Schöpfung gibt und wir sind alle Teil Gottes Schöpfung. Und es gibt Menschen, die trans oder inter sind und entsprechend sind trans- und intermenschen Teil von Gottes Schöpfung. Zumal der erste Mensch männlich-weiblich geschaffen wurde und mit allem dazwischen und die Welt geschaffen wurde in so einer Polarität, um zu zeigen, also die äußeren Punkte festzumachen, Tag und Nacht zum Beispiel, als jetzt klassisches Beispiel. Und dass es zwischen Tag und Nacht aber auch noch etwas gibt, ist irgendwie eindeutig. Mhm. Also es gibt dann Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Es gibt, die Sonne ist nicht immer nur gelb, sondern auch orange und rot und lila und was weiß ich und je nachdem, was für eine Zeit gerade ist.
Ja, auch wenn wir in dieser Polarität der Schöpfung bleiben, dann haben wir auch Land und Wasser. Genauso wie die Tiere an Land und Wasser und allem dazwischen unterwegs sind.
Genau. Und das ist so ein Sinnbild dafür, dass genauso auch bei Menschen es sich um Pole handelt, also um das Äußerste, ne, das ganz eine Äußere könnte das Männliche sein, das andere könnte das Weibliche sein. Und dazwischen gibt es noch unfassbar viel und
genau, es ist ein Spektrum und kein dies oder das.
Ja, und es ist darüber hinaus dann auch noch so eine soziale, moralische Ebene, ne? Denn was wirklich männlich ist und was wirklich weiblich ist, wandelt sich in der Zeit und ist Zeitgeist, ne? Das, was gerade irgendwie hip ist. Es war vor 100 Jahren nicht denkbar, dass Frauen Hosen tragen.
Ja.
Oder da fing es gerade an, dass es okay war, wenn Frauen Hosen trugen, aber ja auch nur zu praktischen Zwecken. Aber wenn wir jetzt 150 Jahre meinetwegen in die Vergangenheit gehen, war es absolut unüblich und verwerflich, dass Frauen Hosen trugen. Und wenn wir aber noch viel, viel weiter in die Zeit zurückgehen, war es eher unüblich, dass Menschen überhaupt Hosen trugen und Männer und Frauen trugen Kleider.
Ja.
Also, ne, oder rockähnliche Gebilde. Also von daher, ich möchte damit sagen, es ist auch so ein bisschen Zeitgeist, was denn das beinhaltet, männlich und weiblich. Also eigentlich sind das nur Worte und Platzhalter, die versuchen, irgendwas in seiner Zeit zu beschreiben.
Ja.
Kompliziert. Aber es gibt Trans- und Intergeschichten in der Bibel. Und zwar gehen wir da jetzt mal rein.
Ja, ich würde vorher gerne noch so ein bisschen vorwegnehmen, das, was wir eigentlich immer sagen, wenn wir über Bibel sprechen, dass wir ja aus der historisch-kritischen Richtung kommen und die Geschichten aus der Bibel immer in den Kontext setzen, wie er damals wohl gewesen ist. Und dass die Geschichten, die in der Bibel erzählt werden, nicht eins zu eins in unsere heutige Lebenszeit übertragen werden können. Und da muss man dann tatsächlich auch sagen, dass wenn wir heute über Trans- und Intergeschlechtlichkeit sprechen, dass das natürlich in Anführungsstrichen moderne Konzepte sind und medizinische Kategorien, die vor 2000 Jahren noch niemand auf dem Schirm hatte in diesen Begrifflichkeiten.
Genau, Worte wandeln sich halt so stark, ne?
Ja.
Das ist ja das Spannende daran. Also in der Bibel steht nirgendwo das Wort intergeschlechtlich oder transident. Aber wenn wir jetzt alleine mal irgendwie, ich sage mal, alleine 15, würde ich sagen, Jahre in die Vergangenheit gehen, hat auch noch niemand über Transidentität gesprochen. Oder vielleicht kann man es sogar noch kürzer. Ich würde sagen, der Begriff Transidentität ist eher so in den letzten 5 bis 10 Jahren überhaupt so vorhanden. Und bei Intergeschlechtlichkeit ist es genau das Gleiche. Da gibt es ja auch noch andere Begriffe. Ich würde die jetzt nicht unbedingt nennen, weil sie durchaus von Menschen als diskriminierend empfunden werden.
Ja.
Und deswegen würde ich das einfach lassen.
Ja, aber genau, wenn man halt das Schlagwortverzeichnis für die Bibel aufmacht, findet man Trans und Inter dort halt einfach nicht.
Genau, kannte man halt das Wort noch nicht. Und es war nicht zu beschreiben, sondern es gab Umschreibungen, die aus den Geschichten vielleicht auch hervorgehen. Aber das ist das, was wir heute interpretieren können als Intergeschlechtlichkeit oder Transidentität oder auch Queerness insgesamt. Also alles, was nicht zu dem Cis-Heteronormativen dazugehört.
Ja, dann lass uns doch mal reingehen.
Jo.
Du hast von Bibelgeschichten gesprochen. Was wäre so das Erste, was dir auf dem Schirm gekommen ist, wenn man diese Frage stellt?
Es sind zwei Geschichten, zwei, die mir auf jeden Fall als erstes in den Blick kommen, und dann sind aber noch ein paar andere Texte dabei, auf die ich so gestoßen bin, weil wir haben uns ausnahmsweise, was uns ja sonst nicht so anheim ist, mal so ein ganz bisschen vorbereitet.
Ja.
Und zwar die erste Geschichte, die mir einfällt, ist der Eunuch von Äthiopien. oder aus Äthiopien. Das war ein Eunuch. Ein Eunuch ist jemand, der entweder entmannt wurde, also dem Penis
kastriert
oder Hodensack, vor allem Hodensack entfernt wurde, oder es sind auch Menschen, die einfach nicht eindeutig geschlechtlich zuzuschreiben sind. Das würden wir heute als intergeschlechtliche Menschen bezeichnen.
Genau. Ich glaube, nach der Definition von Eunuchen vielleicht auch in der, wenn wir das wieder in den historischen Kontext setzen, die sexuelle Funktion eingeschränkt ist. Und das war für die damalige Zeit natürlich im Sinne von Reproduktion und Stammerhalten erstmal nicht gern gesehen. Und das musste dann natürlich auch bezeichnet werden.
Genau, das war total wichtig ja in der damaligen Zeit, dass man sich fortpflanzte und die eigenen Gene irgendwie weitergab, was auch ein bisschen schräg ist, wenn man sich überlegt, in welchen Familienkonstellationen in biblischen Zeiten gelebt wurde. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls dieser Eunuch von Äthiopien, der war Kämmerer, also Finanzbeamter, so I guess.
Christian Lindner von Äthiopien.
Genau, von einer Königin, und der ist getauft worden von Philippus. Und es ist davon auszugehen, dass dieser Eunuch gelehrt war in einer bestimmten Art und Weise, und jetzt nicht in der biblischen Art und Weise, aber dass er lesen und schreiben konnte, denn schließlich war er Kämmerer und rechnen musste er auch. Mhm. Und er saß am Ufer und las in der Bibel, beziehungsweise in der Tora, im Ersten Testament wohl, so ist es überliefert. Und Philippus traf auf ihn und sie unterhielten sich und er betete, und dann ließ er sich von Philippus taufen. Und es ist häufiger das Wort Eunuch beschrieben, also das ist auch scheinbar ein zentraler Punkt in dieser Geschichte, dass diese Person nicht geschlechtlich eindeutig zuzuordnen ist. Mhm. Denn auch damals war es schon so, dass Menschen, die eben nicht in diese Normen passten, eher ausgestoßen waren, und dass das als unrein galt und halt als imperfekt, so wie das heute halt auch noch der gerne irgendwie gesagt wird, weil gar nicht wahrgenommen wird, dass alle Menschen Teil Gottes Schöpfung sind. Und dieser Eunuch saß wahrscheinlich am Fluss, weil es ihm nicht gestattet war, im Tempel zu beten.
Ah, okay. Weil er ausgeschlossen wurde.
Genau. Aber trotz dessen, obwohl er ausgeschlossen ist, zieht es ihn zu Gott. Und das zeigt irgendwie so ein bisschen Gottes Herrlichkeit auch, ne? Mhm. Finde ich. Also das zeigt ja, dass auch wenn die Kirche sagt, oder die Religion, oder beziehungsweise vor allem die Menschen, die dazu ihr gehören, du gehörst dir nicht zu, dass man trotzdem Drang haben kann, es besser zu wissen und Teil zu sein.
Ja, und sich jedenfalls den eigenen
kann man
Platz
auch davon
sucht.
Ausgehen. Ja, genau, kann man auch davon ausgehen, dass dieser Eunuch von Äthiopien intergeschlechtlich gewesen sein könnte. Mhm. Das ist so eine Geschichte. Und dann gibt es noch aus dem Alten Testament im Buch Jesaja im 56. Kapitel so ein Satz Jesajas darüber, dass Menschen, die verschnitten sind, so wurden Eunuchen dann nochmal früher auch genannt, ne? Ja. Also auch wieder Menschen, die nicht eindeutig geschlechtlich zuzuordnen sind, dass er für die im Tempel einen Statuen aufstellt und sie anbetet, weil sie wenn sie sich so wie alle anderen Gott zuwenden und Teil von Gottes großem Werk werden wollen sozusagen und sich anschließen wollen. Also die Ausgestoßenen in die Mitte holen, wenn man sagt, sie sind genauso Teil wie alle anderen. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Teil als alle anderen, weil für diejenigen, die eben nicht die Ausgestoßenen sind, ist es viel, viel einfacher, sich Gottes Wort anzuschließen und ChristInnen oder welcher Religion auch immer anzugehören.
Ja, und wenn man in die Basisbibel guckt, das habe ich mal gemacht, zu Jesaja 56, die Überschrift lautet halt auch einfach schon, niemand ist vom Gottesdienst ausgeschlossen. Ja. So, und da wird dann nicht von...
Und das in einer Zeit, wo ganz klar Leute vom Gottesdienst ausgeschlossen werden. Ja.
Genau.
Deswegen ist ja Jesaja ein Prophet.
Wow. nee, und also da wird halt auch über Fremde gesprochen, die sich dem Herrn angeschlossen haben. Und dann eben auch über, in der Basisbibel wird es übersetzt mit Kastrierte. So, der Kastrierte, mhm, der keine Kinder zeugen kann, soll nicht, ja, sagen müssen, so, ja.
Ja, und es gibt tatsächlich auch, es wird ja immer gesagt, dass Jesus nie irgendwas sagte über geschlechtliche Vielfalt oder Ähnliches. Es gibt tatsächlich im Matthäusevangelium 19. Kapitel auch, mhm, noch was. Und zwar redet Jesus dann davon, dass Menschen nicht nach ihrem Äußeren bewertet werden, sondern nach ihrer Beziehung zu Gott. Also nicht danach bewertet werden, ob sie ehefähig sind, also Kinder zeugen können oder also dass sowohl selber irgendwie sich eheunfähig gemacht haben, als auch eheunfähig gemacht wurden. Was dann wieder Intergeschlechtlichkeit, durchaus auch Homosexualität, Transidentität mit einschließt, weil Ehe immer hieß, Mensch unterschiedlichen Geschlechts bekommt Kind.
Ja.
Ja. Dass auch diese Teil der göttlichen Gemeinschaft sind, weil eben Menschen nicht nach ihrer Identität, nach ihrer Geschlechtsidentität, nach ihrer Sexualität bewertet werden, sondern nach ihrer Gottesbeziehung.
Genau. So, es heißt halt irgendwie Matthäus 19,12, es gibt Männer, die von Geburt an zur Ehe die sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Also da muss man auch nochmal gucken, zur Ehe fähig heißt auch gleichzeitig, sich fortzupflanzen. So, andere werden.
Ja, genau, das ist der Punkt, ne?
Genau.
Also es geht nicht darum, dass man, also das, genau das ist der Punkt. Das Befruchten, das männliche Befruchten des weiblichen Eis.
Genau, das wurde damals Ehe genannt.
Ja.
Und weiter heißt es dann ja da auch, wieder andere verzichten auf die Ehe. So, das zeigt ja nochmal, wenn wir über Queerness sprechen, noch ein anderes Spektrum als Trans und Inter. So, weil sie ganz für das Himmelreich da sein wollen. Wer das verstehen kann, soll es verstehen. So, ja, sagt Jesus das.
Und auch das nochmal auch ein wichtiger Beleg aus der damaligen Zeit, aber kein Beleg dafür, dass heute nicht die Ehe für alle da ist. Mhm. Also nicht, das ist kein Grund darauf zu kommen, aha, da steht ja, manche Menschen dürfen gar nicht oder können gar nicht Ehe machen, deswegen darf nur Mann und Frau Ehe machen. Dafür ist es kein Beleg.
Nein.
Sondern wir lesen lediglich daraus ja eine Weitung. Und das muss man auch immer im Kontext setzen. Alle Worte von Jesus und das, die Frage danach, wie verhält man sich eigentlich, immer in das Doppelgebot der Liebe setzen. Also die Liebe zu Gott und die Liebe zu den anderen Menschen sind gleich.
Ja.
Ne? Also du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und aber dich stoße ich aus, weil du bist Inter, du bist Trans, du bist, ich sag mal einfach queer jetzt insgesamt als Sammelbegriff.
Ja.
Das geht natürlich nicht, passt nicht zusammen. Haben wir noch eine Geschichte?
Also für mich ist es kein 100%iger Beleg, aber ich habe dann, weil wir uns ja vorbereitet haben, auch gedacht, ah ja, das sind hier wieder viele Männers, über die gesprochen wird. Hab nochmal über Frauen der Bibel nachgedacht und hab dann in meinem überschaubaren Zeitrahmen, in dem ich mal Kinderkirche gemacht habe, wo wir über Personen der Bibel von Kinderkirche zu Kinderkirche gesprochen haben, haben wir auch mal eine Kinderkirche zu Deborah gemacht. Das hatten wir uns vorher ausgedacht und hatten aber noch nicht auf dem Schirm, was es dann eigentlich heißt.
Achso, ihr habt gesagt, wir machen was zu Deborah, aber wir wissen eigentlich selber noch nichts,
ja,
über Deborah.
Ja, wir waren so ein Vorbereitungsteam von wirklich nur Frauen. Und wir brauchen was, wo wir was mit Frauen machen. Und dann, ja, dann nehmen wir doch, dann hat halt Anne gesagt, ich habe hier was Tolles gefunden, Deborah, das war so eine ganz starke Frau. Und dann lass doch was zu der machen. Das ist doch für die Kinder auch mal ganz toll, so starke Frauen als Vorbilder zu haben. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und dann haben wir uns zur Vorbereitung getroffen und haben festgestellt, wow, das ist.
Aber Plakat war schon gedruckt.
Plakat, ne? Plakat war schon gedruckt. Deborah ist eine Frau mit militärischer und richterlicher Autorität. Nachzulesen kann man.
Völlig das, untypisch für die damalige Zeit.
Genau, es ist halt im Buch der Richter, Kapitel 4 und 5, könnt ihr das mal nachlesen. Es ist wirklich sehr. Für die damalige Zeit sehr außergewöhnlich, dass diese Frau mit allen Attributen behängt wurde, die eigentlich eher Männern zugesprochen wurde. Also Militär, ja. Richter, Autorität, Rechtsprechung, stark sein, kämpfen. Ist halt auch eher das, was man jetzt nicht einer Frau in der damaligen Zeit zugeschrieben hat.
Und was leitest du daraus zum Thema Trans- und Intergeschlechtlichkeit ab?
Naja, man kann es ja nicht belegen, aber vielleicht, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, ist dann natürlich auch die Frage vom sozialen Geschlecht, was wurde ihr von außen zugeschrieben, was hat sie selber vielleicht auch gefühlt, für mich auch eher eine Geschichte, die so ein bisschen außerhalb der Norm für die damalige Zeit war.
Okay, also ohne das jetzt festzusetzen in eine so eine Kategorie.
Nee, das okay. Das kann ich, glaube ich, gar nicht. Aber ich finde halt auch irgendwie schon eine beeindruckende
ja.
Geschichte.
Persönlichkeit.
Genau, die da halt auch ihren Platz bekommen hat. Weil die Bibel wurde ja auch, wie alle anderen Geschichten, von Menschen redaktionell erfasst. Und da haben Menschen auch beschlossen, das erzählen wir und das erzählen wir nicht. Und Deborah hat es aber trotzdem geschafft, dort drin aufzutauchen, obwohl sie nicht in dieses Bild von Frau sein gepasst hat.
Ja, genau. Ja, das ist ja das Spannende, ne? Dass in der Bibel es so ist, genau wie du es sagst, mit der redaktionellen Erfassung, dass Sachen, die irgendwie Common Sense waren, die halt standardisiert waren, die überall waren, die wurden eigentlich in der Regel nicht erwähnt, weil sie halt selbstverständlich waren. Mhm. Sondern eher Besonderheiten wurden sozusagen öffentlich. Eine Geschichte, die mir auch noch einfällt, die vielleicht so ein bisschen bekannter auch einfach ist, als die Geschichten, die wir jetzt gerade gehört haben, ist die Geschichte von Josef und seinen Bros, die ihn ja verkaufen. Und Josef hat von seinem Vater ein Kleid geschenkt bekommen. Man könnte Josef also vielleicht eher auch Josepha nennen, denn dieses Kleid oder dieses Gewand, da steht natürlich nicht Kleid, so wie wir das dann heute kennen, dies, das, aber auf jeden Fall ein Gewand geschenkt bekommen, was in der damaligen Zeit ausschließlich weiblichen, ich glaube Prinzessinnen waren es, vorbehalten war. Und das lässt ja auch irgendwie anmuten, dass Josef in Bezug auf Geschlechtlichkeit eher besonders war.
Ja.
Also vielleicht transgeschlechtlich war, das ist durchaus möglich.
Der bunte Rock.
Genau, einfach weil dieses Gewand völligst untypisch war, das männlichen Personen zukommen zu lassen. Der Vater trat es trotzdem. Das heißt ja auch, dass der Vater zumindest das anerkannt hat. Wir können jetzt natürlich noch darüber streiten, wie die Brüder reagierten. Das hat dann eher was zu tun, was viele trans- und intergeschlechtliche Menschen in der Gesellschaft an sich auch erfahren, also ausgeschlossen zu werden und eigentlich möchte man sie weghaben. Mhm. Zeigt vielleicht einfach diese Geschichte auch so ein bisschen. Aber das ist noch so eine Geschichte, die vor allem sehr bekannt ist, ne? Josef und seine Brüder.
Ja, finde ich die Geschichte halt insofern auch schön, dass es halt der Vater ist, der dieses Prinzessinnenkleid da anfertigt und es dem Kind gibt und das dann ja irgendwie das auch so annimmt. Finde ich irgendwie ganz schön.
Genau, haben wir noch weitere Geschichten?
Nee, das Einzige, was für mich auch in der Argumentation, wenn man jetzt wieder darüber spricht, oder passt Queerness und Bibel zusammen, wenn man da auch wieder vom Überbegriff spricht, ist mir noch eingefallen, als wir mal eine Handreichung zum Thema Safe Spaces und Geschlechtervielfalt in der evangelischen Jugend gesprochen haben, ist mir dieser Paulusbrief Galater 3, 28 wieder eingefallen. Wer ist eigentlich was? Und da steht dann eben auch, da ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier und dann weder männlich noch weiblich.
Ja.
So, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das nochmal vielleicht so als abschließende Bündelung zur Frage. Es wird halt auch nicht ausgeschlossen.
Nein, genau, es wird nicht ausgeschlossen und in In einer Welt, in der Gott gegenwärtig ist, ist alles.
Ja.
Das sagt doch dieser Satz.
Ja.
Und ich finde spannend, das ist jetzt der Galaterbrief, wir hatten auch eben schon Apostelgeschichte, da steht die Geschichte vom Eunuchen von Äthiopien, dass sich dieses Thema der Verschiedengeschlechtlichkeit, nenne ich das mal einfach, durch die ganze Bibel zieht, von der Schöpfungsgeschichte bis hinten ans Ende des Neuen Testamentes.
Ja.
Oder ziemlich ans Ende des Neuen Testamentes, Zweiten Testamentes, wie auch immer. Finde ich ganz interessant. Also es gibt einige Darstellungen, die man so lesen kann, vielleicht auch so lesen sollte. Da können wir euch beruhigen. Es gibt queere bzw. inter- und transgeschlechtliche Geschichten in der Bibel.
Und ich denke, damit ist die Frage auch in ausreichender Form beantwortet. Ja, vielen Dank dafür.
Ja. Ja, fallen euch vielleicht noch andere Geschichten ein? Wäre nochmal interessant, ob es irgendwelche einzelnen Verse gibt. Meldet uns das gerne mal zurück, ob ihr da noch andere Geschichten im Blick habt.
Dann machen wir weiter mit unserer nächsten Rubrik, die heißt so.
Jesus, Maria und Josef.
Jesus, Maria und Josef, das ist unsere Kategorie. Heute wird es so sein, dass Elske drei Dinge mitgebracht hat, die ich einordnen werde.
Ja. Ja, genau.
Für uns nochmal zur Erinnerung. Genau, zur Erinnerung. Jesus, Position Nummer 1.
Der heiße Shit.
Maria 2 und Josef 3. Immer noch Podium, aber 3 von 3, naja, ihr wisst schon.
Ja. Genau, ich habe für dich 3 Sachen mitgebracht und zwar aus gegebenem Anlass zum Thema Kirchentag.
Ui.
Habe ich mir 3 Sachen überlegt.
Ja.
Ja, eine Kategorisierung Jesus, Maria und Josef und zwar folgendes, Markt der Möglichkeiten, Gottesdienste und Podien.
Ah, wie schön. Also.
Also Markt der Möglichkeiten, für die, die es nicht wissen, ist halt so ein, findet immer auf der Messe statt und da gibt's unfassbar viele Stände und da kann man sich dann alles Mögliche halt angucken und sieht halt, was für verschiedene Möglichkeiten es irgendwie gibt, glaube ich. Kann man das so beschreiben?
Ja.
Das ist, glaube ich, der Markt der Möglichkeiten, oder? Mhm. Jetzt wäre es peinlich, wenn das nicht der Markt der Möglichkeiten ist.
Nein, aber ja, ich würde diesen Messebegriff beim Markt der Möglichkeiten oben drüber schreiben und packe das auch definitiv auf die 1. Denn das ist mein Jesus, weil mir das einfach sehr gut gefällt in der, wie nenne ich das denn jetzt, in meiner eigenen Möglichkeit, bei Sachen stehen zu bleiben, wegzugehen, zu gucken, was interessiert mich mehr, möchte ich jetzt.
Ey, und es gibt fast überall Gummibärchen.
Genau, man muss auf jeden Fall beim Markt der Möglichkeiten, hatte glaube ich auch einen Stand, dass man sich eine Tasche einfach mitnehmen konnte.
Ja.
Und dann kann man natürlich alles ergattern. Stifte, Blöcke, Sticker, Süßigkeiten, was auch immer.
Merch insgesamt, ja, Giveaways, einfach unfassbar.
Genau, unfassbar viele Giveaways. Und das gefällt mir einfach richtig gut, mich da zu informieren, zu gucken, so dann aber auch nur lose mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und nicht so direkt verhaftet zu werden. Das gefällt mir sehr gut. Und dann auch einfach schnell weitergehen zu können, dann auch wieder rausgehen zu können, bisschen Sauerstoff wieder rein. Kleines Manko, ne? Naja, was ich halt anstrengend finde, sind halt Messehallen und die Geräuschkulisse dazu.
Ja.
Aber auf jeden Fall, Jesus mag der Möglichkeiten. Und ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Podien, Maria, Gottesdienste, Josef.
Ah.
Weil ich diese, also ich finde die Podien, da ist natürlich, also so ein Podium ist natürlich besser, schlechter, anders besetzt. Aber ich mag dieses Dialogische, aufs Thema fokussiert, mit Möglichkeit aus dem Publikum Fragen zu stellen. In so einer, zu einer konzentrierten Frage finde ich cool. Und das ist auch das, was ich in meinem Alltag ja gar nicht so erlebe. Und die Gottesdienste sind auch immer ein bisschen, also ich würde jetzt mal die großen Gottesdienste, die vom Kirchentag selbst initiiert, die ja wirklich in monatelanger Vorarbeit vorbereitet worden sind, wie jetzt Abschlussgottesdienste, Eröffnungsgottesdienste, ausklammern, aber alle anderen Gottesdienste dazwischen sind ja insofern nicht redaktionell überprüft, sodass man da auch echte Wunder erleben kann und auch echt schlimme Sachen, also ich sag mal so, ich habe von ein paar Leuten gehört, dass nicht alle Gottesdienste, die auf dem Kirchentag gefeiert worden sind, cool waren.
Ja.
So, und also das ist halt eine Wundertüte, da kann man wirklich Pech haben. Und das ist bei den Podien, wo man ja natürlich irgendwie, da steht eine Fragestellung oben drüber, da weiß man, was kommt.
Ja.
Und da kann man dann mit den Meinungen, kann man zusammengehen, kann selbst irgendwie nochmal Anreize, Impulse bekommen, dafür sein, dagegen sein. Und bei den Gottesdiensten ist es dann ja wirklich mehr so ein passives Mitfeiern und dann ist man halt dem ausgesetzt, was da passiert. Deswegen für mich ja. Gottesdienste Josef.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, aber nicht insgesamt anders. Und zwar würde ich sagen, Podien sind mein Jesus. Mhm. Man lernt da immer total viel. Oder häufig lernt man total viel und hat auch Reibungsfläche. Und in den meisten Podien ist es auch so, dass das Publikum sich in irgendeiner Art und Weise auch, also dass es eine Rückkopplung gibt. Ja. Ne? Das finde ich immer ganz schön, dass man sich auch einbringen könnte, wenn man denn da wollte. Und was ich am meisten liebe an den Podien ist, dass man einfach man sitzt halt einfach auf seinem Hocker und es ist nicht so ein Gedränge. Ja. Natürlich gibt es Podien, die super beliebt sind und super voll sind, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber das ist mein Jesus einfach unter dem Bildungswissenserweiterungsaspekt.
Jo.
Und beim Markt der Möglichkeit und Gottesdienste, da bin ich echt ein bisschen hin und her gerissen. Würde es aber vielleicht so machen, dass ich sage, Maria ist der Markt der Möglichkeiten und Josef sind die Gottesdienste. Ich finde insgesamt diese Menschenansammlungen in dieser Massivität, das ist für mich eine absolute Überforderung. Ich kann jetzt, weswegen Gottesdienste auf Josef sind, ich kann da überhaupt keine Verbindung zum Inhalt aufbauen, wenn ich auf so einem Gottesdienstplatz bin und da stehen 30.000 Leute. Es ist viel zu eng. Man sieht nicht richtig was. Ich höre auch, dass dann nicht alles gut, weil Leute quasseln nebenher, weil sie auch gar keine Verbindung zu den Predigenden oder zu den Menschen auf dem Podium, also auf der Bühne sozusagen haben. Und es ist einfach viel zu viel. Deswegen, also das kann ich einfach nicht. Und beim Markt der Möglichkeiten ist es für mich ähnlich. Da liebe ich total dieses, wir nehmen mal Sachen mit. Also natürlich nur Sachen, die man braucht. Ne, man deckt sich ja nicht. Ich würde zum Beispiel niemals ein Schlüsselband von irgendwoher mitnehmen, weil I don't need it.
Ich schon.
Ich halt nicht. Brauche ich halt nicht.
Die Zeit wird kommen, da werde ich es
Schlüsselbänder
brauchen.
Spielen in meinem Leben keine Rolle. Ja. Aber auch da ist es so, dass es dann unglaublich laut ist in den Messehallen und dass es unfassbar voll ist und das macht mich einfach körperlich fertig.
Reize sind ein Thema bei diesen Messegeschichten. Ja.
Ich glaube, es gibt voll Menschen, für die ist das richtig gut und die ziehen da total viel draus und ich bin hinterher einfach nur völlig exhausted. Und bin eher so, dass ich sage, ja, geht ihr mal rein, ich warte hier auf der Wiese vor dem Messegelände und leg mich in den Schatten, lasst mich bloß in Ruhe.
Ja, und deswegen finde ich das halt wenn man dann diesen Markt der Möglichkeiten hat, da kann man dann halt sagen, ich ziehe mich jetzt mal eine halbe Stunde raus, daddel kurz für mich mit dem Handy, mach mein Kopfhörer rein und dann gehen wir wieder rein. Ja. Dann wird weitergemacht oder vielleicht am nächsten Tag dann lieber.
Genau. Ja, soweit unsere Einkategorisierung.
Toll,
oder?
Ja, das war's.
Wir gehen weiter.
Ja. Mit dieser Kategorie.
Empfehlung der Woche.
Elzke, hast du eine Empfehlung für uns, für mich, für die Welt?
Ja, ich habe eine Empfehlung. Und zwar, vielleicht habe ich die auch schon mal gemacht, aber ganz ehrlich, ist mir ziemlich egal. Ihr habt ja möglicherweise verfolgt, wie es mir gerade so ein bisschen mit dem Thema vor allem Kirche und Glauben geht und dass ich so ein bisschen gerade im Struggle bin, was ja auch normal ist, im Struggle zu sein. Über das Ausmaß vielleicht an anderer Stelle nochmal. Und ich gebe euch die Empfehlung, ich zeige es in die Kamera, damit ihr alles nicht seht. Wir müssen, glaube ich, echt anfangen, unserem Podcast das Video auch zu veröffentlichen, ja. Jule. Weil es passiert so viel. Und zwar, ich empfehle euch die Losungen für junge Leute.
Oh ja.
Zum Lesen. Die gab es tatsächlich sowohl die für junge Leute als auch die Losungen Tag für Tag, gab es tatsächlich kostenlos auf dem Kirchentag mitzunehmen. Habe ich mir einfach mal jeweils ein Exemplar mitgenommen. Ich habe sie immer nur digital mir angeguckt, die Losung für den Tag. Aber jetzt habe ich sie in Papier. Ist vielleicht nochmal ein bisschen netter, um auch ein bisschen drin zu studieren. Und das wäre meine Empfehlung für euch. Mal gucken mit den Losungen, um mal einfach irgendwo einen Anfang zu haben, ne? Also die Frage ist ja, wo, an welcher Stelle versuche ich einen Berührungspunkt zur Bibel zu finden? Und einfach sie irgendwo in der Mitte aufzuschlagen und eigentlich gar keine Ahnung zu haben, worauf man dann stößt, ist irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich persönlich auch. Aber bei den Losungen für junge Leute ist es so, dass es immer die Losung gibt und dann den Lehrtext dazu und noch so ein paar, da gibt's noch mal ein Gedicht dabei oder irgendwie ein Gebet ist dabei oder eine Impulsfrage, dass man sich so ein bisschen mit auseinandersetzen kann, finde ich sehr, sehr nice und nutze das jetzt auch wieder regelmäßig.
Sehr schön. Ich empfehle was ganz anderes. Aber insofern auch ein Buch, denn ich hatte ja auch vor längerer Zeit eine Augenbehandlung. Meine Augen wurden gelasert. Und
ich empfehle euch die Klinik XY, um euch eure Augen lasern zu lassen. Dies ist keine Werbung.
Mit dem Rabattcode Jule kommt 10% aufs linke Auge. Nein, ich möchte euch, warum ich das kurz vorweggeschoben habe. Ich hatte ja während der Fastenzeit eigentlich den Anspruch, jeden Tag zu lesen und dann auch ein Kapitel von einem Buch. Und das hat bis zur Augenoperation auch sehr gut geklappt. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt aber total blöd. Ich soll jetzt halt nicht lesen, weil das die Augen so unfassbar anstrengt. Und habe mir dann 60 Probetage Abo von BookBeat geholt und habe dann auch erstmal gesehen, was man denn da alles hören kann und habe auch andere Bücher gehört und habe unter anderem das Buch, was ich jetzt empfehlen möchte, gehört und das ist Klapper. Also wie die Klappe, aber halt Klapper. Klapper ist der Debütroman von Kurt Prödel, den ich eigentlich aus dem Umfeld von Tommy Schmidt und seiner Late-Night-Talkshow kennengelernt habe. Und der hat halt ein Buch geschrieben und es ist halt so Coming-of-Age-Geschichte über Außenseitertum, Freundschaft, toxische Männlichkeit, Erwachsenwerden, aber auch digitale Fluchtwelten. Und es hat mich irgendwie total abgeholt. Weil der Schreibstil irgendwie jetzt nicht so das ist, was ich bisher kannte, weil es sehr roh und ehrlich ist. Zwischendurch gibt's halt so Popkulturreferenzen, wo ich mich total abgeholt gefühlt habe. Vielleicht, es ist vielleicht auch nur was für Menschen so in meinem Alter. Aber das möchte ich euch empfehlen.
Also keinen Tag älter als 29.
Genau. Nein, aber es geht tatsächlich um Erwachsenwerden, Suche nach Identität, Freundschaft, solche Geschichten. Klapper heißt das Buch. Das empfehle ich
euch.
Sehr
schön.
Goodie.
Das klingt nach einer guten Empfehlung.
Ja.
Okay.
Dann?
Liebe Leute, ich würde sagen, das war Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/schloesterfragen oder /schloesterfragen.podcast. Ich bin gerade so ein bisschen unsicher. Jedenfalls auch bei NGL oder bei Instagram als Direct Message oder wenn du mir eine Karte in meinen Briefkasten steckst.
Das wäre creepy.
Dann lesen wir sie auch vor. Creep. Genau. Wir freuen uns. Vielleicht ist ja wieder ein bisschen regelmäßiger zu kommen. Stellt uns auf jeden Fall gerne weiter Fragen oder geht mit uns in Interaktion. Genau. Tschüssi, ciao.
Tschü. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.